Herzlich willkommen zum Yoga Online Kongress. Ronald Steiner ist heute unser Gast und er wird uns hier eine wunderbare Yoga Session schenken. Dr. Ronald Steiner, du kommst aus der traditionellen Ashtanga Yoga Linie, könnte man sagen, und trotzdem machst du innovatives Ashtanga Yoga. Du kombinierst dein Wissen als Arzt mit den traditionellen Werten des Yogas. Du hast auch eine Iyengar-Yoga-Zertifizierung als Lehrer. Und genau, du hilfst den Leuten, ihren persönlichen Yoga-Weg zu finden. Möchtest du noch was hinzufügen oder kurz die Stunde vorstellen, die du uns hier heute schenken möchtest?
Genau. Ja, Namaste, danke. Ich freue mich schon sehr. Meine Idee für diese Stunde ist eine kurze Yoga-Praxis, die alles enthält, was in meinen Augen sinnvoll ist, um körperlich und auch geistig in Balance zu finden. Und denn Körper und Geist hängen zusammen. Also wir werden sehr viel körperliche Übungen machen, um jedes Gelenk in unserem Körper in einen gesunden Zustand zu bringen. Und ich werde unterwegs ein bisschen was auch dazu erklären. Da wird es sicherlich einige Sachen geben, die vielleicht verwirrend sind, provokant sind. Das wird auch ein bisschen anstrengenderes Stückchen drin geben. Das dauert aber nur 2 Minuten. Also wenn es anstrengend wird, tröste dich. Es wird dann auch wieder super, super ruhig am Ende. Und halte einfach das anstrengende Stück mit durch, weil Anstrengung auch gesund ist und wichtig ist. Und so würde ich vorschlagen, stimmen wir uns auf die Yoga-Praxis ein. Und ich sage hier, gesund ist und wichtig ist. Und wenn unser Körper, mein Lehrer Patapi Joyce hat immer gesagt, 100 Schweißtropfen jeden Tag, also wenn unser Körper in die Balance findet, und dazu gehört eben auch Anstrengung, kommt die Psyche auch in Balance. Da gibt es ganz, ganz viele Studien dazu, die das zeigen, dass wer 100 Schweißtropfen jeden Tag ausschüttet, na, die Studien sind dann eher 15 Minuten joggen geht, hat dann zum Beispiel weniger Wahrscheinlichkeit, Depression zu bekommen. Oder wer schon Depression hat und es schafft, 15 Minuten joggen zu gehen jeden Tag, hat einen besseren Outcome. Und diese Anstrengung, die ist eben wichtig und in meinen Augen soll auch Teil einer Yoga-Praxis sein, weil wie ich Yoga unterrichte, es soll mich als ganzer Mensch in Balance bringen, nicht als Ausgleich zu irgendwas anderem, sondern ich möchte in Balance finden als Ausgleich zu meinem vielleicht Berufsalltag, wo ich am Schreibtisch ganz viel sitze. Ja, wenn du bereit bist, dann setz dich einfach aufrecht hin.
Ich ziehe mich dann zurück, mach mich stumm, lass man dich besser.
Genau. Na dann. Setz dich aufrecht hin, schließ die Augen, nimm einen tiefen Atemzug und stell dich auf diese Yoga-Praxis ein, die sehr viel innovative Aspekte enthält, auch ein Stückchen ganz traditionellen Ashtanga-Yoga. Gib die Hände vom Herzen zusammen, atme ein und gemeinsam. Om. Lausche. Ksharam pradhanam amrita ksharam harah, gemeinsam. Ksharam pradhanam amrita ksharam harah. Ksharatmanav ishate deva ekah. Ksharatmanav ishate deva ekah. Tasya pityanat yochanat tatva bhavat. Tasya pityanat yochanat tatva bhavat. Puchaschante vishvamayani frittich. Puchaschante vishvamayani frittich. Om. Übersetzt. Ksharam pradhanam Amrita Ksharam Harach. Unendlich ist diese Welt. Unendlich ist auch das Leben in dir. O Gott. Charatmanav Ishate Deva Ekach. Das Unendliche ist gelenkt, ist, das Unendliche ist beseelt, Charatmana, und gelenkt von einem Gott. Tasya Pityanat Yochana Tattva Bhavat, über ihn meditierend, mit ihm verbunden, er werdend. Uchaschante Vishvamayani Frittich. Am Schluss wird alles eins und die Illusion Maya der Trennung löst sich auf. Das ist das eigentliche Ziel der Yoga-Praxis. Und vielleicht kommen wir in diesen Zustand, auch indem wir anfangen, den Körper zu bewegen. Stell dir vor, du hast einen Pinsel in die Ohren gesteckt und mal jetzt mit diesem Pinsel links und rechts Kreise in die Luft. Und spür, wie die durch die Wirbelsäule hindurch eine Welle geht. Und das ist das Besondere an dieser Technik, dass wir eben nicht nur einfach Buckel-Hohlkreuz machen, sondern dadurch, dass du deinen Kopf mehr oder minder gerade hältst, geht, ich versetze mich ein bisschen, dass du besser sehen kannst, geht die Welle segmental durch die Wirbelsäule durch. Ja? Also nicht nur Buckel-Hohlkreuz, sondern Buckel-Hohlkreuz läuft durch die Wirbelsäule durch und mobilisiert damit die Wirbelsäule, löst Verhärtungen auf. Dann steck dir den Pinsel in den Mund und mal vor dich einen Kreis in die Luft. Wieder bleibt der Kopf mehr oder minder gerade, sodass die Welle durch die Wirbelsäule durchläuft. Und spür, wie die Wirbelsäule so an den Stellen, wo sie vielleicht verhärtet ist, in Bewegung findet. Wechsel immer wieder die Richtung. Denn für eine gesunde Wirbelsäule ist es nicht wichtig, dass sie sehr beweglich ist. Es ist wichtig, dass wir eine gleichmäßige, harmonische Bewegung haben über die ganze Wirbelsäule. Manchen Menschen ist beweglicher, manchen Menschen ist weniger beweglich. Das hängt auch von unserer Genetik ab. Jetzt steck dir den Pinsel auf die Schädeldecke und mal oben in den Himmel einen Kreis. Und auch hier wieder, der Kopf bleibt mehr oder minder senkrecht und du wechselst die Richtung immer wieder. Und dann leg die Fußsohlen aneinander und schwing von Seite zu Seite. Und ihr wundert euch vielleicht, warum so eine unpräzise Ansage. Ich werde es gleich erklären. Das hat einen Grund. Denn du gehst jetzt über die Seite weiter in den Vierfüßlerstand und räkelst dich im Vierfüßlerstand. Und zwar ohne mir nachzumachen, sondern einfach, indem du intuitiv spürst, was dein Körper gerade will. Für unsere Gesundheit ist es wichtig, unseren Körper zu erleben, Bewegungen intuitiv zu spüren. Der Mensch hat eine Bewegungsintuition, das vergessen wir unter Umständen oft. Und diese Bewegungsintuition sagt uns nicht nur, was wir überleben, sondern die sagt uns ganz genau, was auch gut ist für uns. Diese Intuition ist deswegen so fein, was es sich über Jahrmilliarden entwickelt hat. Und wenn man so eine Übung zuerst macht, dann wackelt man ein bisschen mit dem Po und denkt, oh, ich bin sehr kreativ. Und wenn du das aber häufiger machst, dann kannst du dir erlauben, mehr und mehr auch den Vierfüßlerstand zu verlassen und zu schauen, wo will dein Körper hin. Deine Bewegungsintuition hat sich über Jahrmilliarden entwickelt. Schon als deine Vorfahren als Amöben durch einen Urozean geschwommen sind, war Bewegungsintuition wichtig. Die mussten nämlich wissen, ob sie durch einen vielleicht Felsspalt durchpassen oder nicht durchpassen. Und dann auch, als deine Vorfahren zu Fischen wurden und im Ozean schwammen, mussten sie wissen, wie schwimmen sie durch den Ozean, was können sie machen, ist die Welle gut für sie oder nicht gut für sie. Und dann sind sie an Land gekrabbelt. Und immer wieder war Bewegung wichtig für unsere Vorfahren. Und diese Bewegungsintuition hast du auch. Wir verlieren die aber oft. Und zwar verlieren wir die durch drei Dinge. Und wenn ich jetzt gleich weg bin, dann vielleicht deswegen, weil ich das erste sage, warum verlieren wir Bewegungsintuition? Durch Yoga. Durch Yoga-Bücher, die uns sagen, wie wir uns bewegen sollen. Dann haben wir nämlich eine äußere Vorgabe und sagen, ah ja, der Hund muss so ausschauen, die Finger in die Richtung, die Füße parallel. Und plötzlich hören wir gar nicht mehr auf uns selbst. Deswegen vergiss jetzt für die Übung alles, was du jemals in irgendeinem Buch gelesen hast. Einfach nur intuitiv, schau, was fühlt sich gut an. Kannst auch mit deinem Gesicht eine Grimasse machen. Wow, niemand sieht dich. Ja, niemand sieht dich jetzt gerade. Du kannst ein Geräusch von dir geben. Und spüren, was fühlt sich gut an. Und das sollte nicht so ausschauen wie bei mir und sollte auch nicht so ausschauen wie in irgendeinem Yoga-Buch irgendwann mal gezeigt. Und wenn dir auffällt, oh, das gibt es ja in einem Yoga-Buch, dann mach schnell was anderes. Der zweite Grund, warum wir die Bewegungsintuition oft verlieren, ist Stress. Ja, wir sind gestresst im Alltag und verlernen deswegen, auf unseren eigenen Körper zu hören. Und der dritte Grund, wir bewegen uns zu wenig. Und hier ist jetzt Gelegenheit zu erforschen, was will dein Körper? So wie eine Katze in der Früh, die sich räkelt. Und dann geh langsam aus diesem intuitiven Räkeln in den nach unten blickenden Hund und mach dort genau das Gleiche. Oh. Und wenn du dir fragst, wo ist der Unterschied, dann machst du die Übung richtig, weil aus dem Katze, also aus dem Vierfüßlerstand, konntest du auch schon die Beine strecken und aus dem Hund kannst du auch die Beine beugen. Und hör auf deinen Körper. Gibt es da Stellen, die sich bewegen wollen? Gibt es da Stellen, die sich anstrengen wollen? Die sie gedehnt werden wollen, die eine Massage brauchen, über die du rollen möchtest. Bleib aber in Bewegung. Und dann komm mit kleinen Schritten in die Mitte deiner Yogamatte, Gewicht auf die Hände und Ausatmung, verneig dich. Hände zu den Ellenbogen, Kopf baumeln lassen. Und mach auch hier so ein bisschen intuitiv. Wie fühlt sich das gut an? Vergess alles, was du gelernt hast über Alignment im Yoga, wie die Füße gehören, sondern lausche auf deinen Körper. Was mag der Rücken? Darf rund werden. Der darf auch ein Hohlkreuz sein. Du darfst nach vorne blicken. Du kannst sogar deine Beine beugen. Ah, vielleicht so wie ein Neandertaler, der hinter einem Busch sitzt und sich vor einem Säbelzahntiger versteckt. Kleinen Sprung nach vorne, einen kleinen Sprung nach hinten. Ganz simple Bewegung und richte dich dann auf. Stell dir vor, du pflückst eine Banane von einem Baum und dann senk die Hände, schließ die Augen und fang an, zu wippen, zu federn. Bewegung ist dann gesund, wenn sie vielseitig ist. Und was eine vielseitige Bewegung ist, das kann man auf verschiedene Weisen angehen. Die Weise, die ich mit dir heute machen will, ist einfach die Aspekte, die Fertigkeiten des Körpers mir anzuschauen, sie durchzugehen. Und eine Fertigkeit des Körpers ist, elastisch zu sein. Wenn du die Treppe runterfällst, solltest du, wenn du unten ankommst, wieder dieselbe Form haben wie vorher. Obwohl du vielleicht dich festgehalten hast, einen Stoß gekriegt hast. Wenn du unten ankommen dieselbe Form hast wie vorher, dann hast du dich nicht verletzt. Wenn du die Treppe runterfällst und unten anders ausschaust, als du oben losgestürzt bist, hast du eine Verletzung. Und das lässt sich trainieren. Elastizität lässt sich trainieren. Und zwar durch solche federnden Übungen, die wir jetzt gerade machen. Und dann kommen in den Drehschwingen um unsere helikalen Fasern auf einen elastischen Zug zu bringen und zurückzustellen. Oh, lass das Gesicht locker und spür, wie dein Körper immer wieder sich zurückstellt. Möglichst passiv. Diese Übungen reduzieren deine Verletzungswahrscheinlichkeit und geben dir auch ein ganz anderes Körpergefühl. Gerade wenn du dich viel dehnst, also wenn du viel Dehnübungen machst, dann werden unsere Faszien oft spröde. Das hat mich immer früher gewundert. Da habe ich gedacht, wie kann das sein, dass ein Yogi, der das Spagat kann und die Arme hinter den Rücken verschränken und alles, dann einen Muskelfaserriss bekommt bei einer banalen Bewegung, was leider sehr, sehr oft vorkommt. Und der Grund ist der, wenn du dich dehnst, reduzierst du den elastischen Anteil, dann die Hände hinter dem Kopf, deines Fasziennetzes. Und dadurch wirst du zwar flexibler, aber nicht elastischer. Und durch solche Übungen kannst du die Elastizität in deinem Körper erhöhen. Dann Seitschwingen. Die Übung habe ich von meinem Großvater und er hat sie direkt von Suren gelernt. Suren ist so ein Fitness-Typ aus den 30er Jahren, der die Schwunggymnastik populär gemacht hat. War in den 30er Jahren war die sehr populär. Ja, hat man dann danach jahrzehntelang darüber gelacht, weil Studien zeigen, wenn du solche Übungen machst, wirst du null flexibler. Also wenn du flexibel werden willst, das bringt gar nichts. Und wenn du Muskelberge aufbauen willst, bringt das auch überhaupt nichts. Aber heute weiß man, es verhindert Verletzungen. Es macht Verletzungen weniger wahrscheinlich für die Arme und starte bei dieser Übung besonders sanft. Weil die Faszien über die Schulter, die werden bei vielen Menschen spröde. Und dann, wenn du einmal hintergehst, reißen die. Die würde auch reißen, wenn du beim Treppensturz dich irgendwie anhältst. Deswegen ganz sanft beginnen. Und dann, wenn du das häufiger machst, gib mehr Schwung rein, dass dein Fasziennetz zurückfedern kann. Du kannst auch die Richtung wechseln, weil wenn du von der Treppe runterfällst, dann fällst du auch nicht gerade runter, sondern in verschiedene Richtungen. Dann für die Beine genau das Gleiche hier. Also eine Übung, die Verletzungen im Hüftbereich, im Beinbereich weniger wahrscheinlich macht. Gerade Yogis haben oft diese Entzündungen an den Sitzhöckern. Und die kommen unter anderem daher, weil das Fasziennetz der dorsalen Faszie spröde wird. Und Und das lässt sich umkehren, dieser Effekt, durch eben Übungen, die die Elastizität fördern. Wechsel auch den Winkel des Beines, die andere Seite auch. Solltest du da Gleichgewichtsprobleme haben, kannst du dich auch festhalten an der Wand. Umgekehrt ist es besonders gut, natürlich auch das Gleichgewicht zu fördern. Auch hier den Winkel ein bisschen ändern, also da drehe ich den Fuß raus. Diese Übungen müssen nicht genauso ausschauen bei mir wie bei dir wie bei mir. Ganz im Gegenteil, fühl dich frei, ein bisschen zu experimentieren. Jetzt der Holzhacker, ganz besonders sanft beginnen, wenn du die Übung nicht kennst. Und dann langsam, wenn du sie häufiger machst, kannst du mehr Schwung hineingeben. Ich kann dir versprechen, wenn du solche Übungen nicht kennst und in deine Yoga-Praxis integrierst, du wirst ein ganz, ganz anderes Gefühl für deinen Körper bekommen. Er fühlt sich elastischer an. Und dann wieder die erste Übung. Spür, wie alles federt an dir. Gibt es noch Stellen in deinem Körper, die nicht federn? Wenn ja, dann lass dir auch federn. Selbst das Gesicht, lass es federn. So baut dein Körper langsam, wenn du es regelmäßig machst. Elastische Bausteine in ein Fasziennetz ein. Geh in die Hocke und kannst du auch hier ein bisschen federn. Die Hände nach oben, Hände auf und zu. Und wenn wir sagen, Bewegung ist dann gesund, wenn sie vielseitig ist und vielseitig ist, dann ist natürlich wichtig, dass wir die verschiedenen Qualitäten unserer Bewegung entwickeln. Und deswegen hier die Übung, wo ich mir sicher bin, die unbeliebteste Übung bei mir zumindest. Eine Bewegungsqualität ist auch eine Ausdauerqualität. Heute ist es warm. Ich weiß, vielleicht habt ihr die 100 Schweißtropfen schon zusammen, ohne dass ihr euch überhaupt bewegt habt. Trotzdem 2 Minuten Anstrengung ohne irgendeine Technik. Die Technik ist einfach ablegen, aufstellen. Ja? Leg dich also ab auf den Rücken, egal wie. Streck Beine und Arme aus. Und dann stell dich auf, egal wie gerne, über die Seite. Und spring. Dann leg dich ab, egal wie. Auf den Bauch jetzt. Heb Arme und Beine. Stell dich auf und spring. Und ich weiß, das ist super anstrengend. Du denkst dir vielleicht, ist das noch Yoga? Ich liebe diesen Satz, ist das noch Yoga? Können wir drüber diskutieren nachher? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe ein paar ganz gute Begründungen dafür. Aber für jetzt 2 Minuten, beziehungsweise jetzt noch 1,5, lass dich drauf ein, lass es anstrengend werden. Es ist für mich auch anstrengend. Und das ist auch der anstrengendste Teil unserer Praxis heute. Es wird, verspreche ich dir, super ruhig. Eine Minute hast du schon. Immer der Wechsel. Auf den Bauch legen, springen, auf den Rücken legen. Springen. Eigenes Tempo. Wenn es anstrengend ist für dich, einfach langsamer. Und erlaub dem Körper, sich anzustrengen, zu schwitzen, außer Atem zu kommen. Ja.
Noch 15 Sekunden, dann hast du schon geschafft. Und wenn du das nächste Mal auf dem Rücken liegst, bleib dort liegen. Streck die Arme und Beine in die Luft und kreise mit den Handgelenken und den Knöcheln. Du spürst jetzt vielleicht, wie du außer Atem gekommen bist. Kreise mit den Handgelenken und mit den Beinen auch. Die dritte Qualität, die vierte Qualität von Bewegung, dass sie ganzheitlich ist. Also wir haben angefangen mit dieser intuitiven Bewegung, um unsere Koordination zu verbessern, haben dann gefedert, um Elastizität im Körper zu fördern, haben dann die unbeliebte Übung gemacht. Die heißt auch so unbeliebte Übung, um die Ausdauer zu fördern. Da reicht doch schon 2 Minuten. Wir wollen ja nicht Marathon-Weltmeister werden, sondern lediglich alles, was unser Körper kann, einmal nutzen, einmal ansprechen. Und jetzt kommen wir zu einer Qualität von Kraft. Du spürst es vielleicht ein Brennen in den Schienbeinen, in den Handunterarmen. Und zwar nicht irgendeine Kraft, sondern eine Kraft in Muskeln, die helikal sich übers Gelenk winden. Und die sind besonders wichtig, weil wenn diese Muskeln, diesen Teil eines Fasziennetzes, das sich um den Körper rumwickelt, wie so eine Helix, wenn diese Muskeln aktiv sind, spannt es dieses helikale Fasziennetz und zieht die Gelenke, bildlich gesprochen, schlank. Und dadurch entsteht Gelenkraum. Das ist also eine therapeutische Übung fürs Handgelenk, fürs Knöchel. Und jetzt beug deine Knie 90 Grad, beug deine Oberarme 90 Grad und dann rotier die Schienbeine im Kniegelenk nach innen und außen. Und gleichzeitig, wenn du es motorisch hinkriegst, den Unterarm. Im Unterarm ist meistens ein bisschen leichter. Aus therapeutischer Sicht wichtiger ist der Unterschenkel. Deswegen erkläre ich hier ein bisschen was dazu. Die Knie bleiben zusammen die ganze Zeit und du gehst wechselnd mit den Fersen auseinander und dann mit den Zehen auseinander. Das jeweils andere geht zusammen. Das geht nur, wenn die Unterschenkel horizontal sind. Wenn die Beine oben sind, geht das nicht. Ja, müssen die Beine unten sein. Das Kniegelenk ist kein Scharniergelenk, sondern es hat im gebeugten Zustand diese Rotationsfunktion. Und die ist wichtig, damit der Meniskus ernährt wird, dass der Nährstoffe bekommt, dass er sich zwischen Schienbein und Oberschenkel hin und her schiebt und sich ernährt. Und zusätzlich aktivieren wir, und das könntest du langsam spüren, eben Muskelfaszienzüge, die diagonal übers Knie gehen, also Teil dieses helikalen Systems sind, das wir schon im Knöchel angesprochen haben. Und damit eine der wichtigsten therapeutischen Übungen fürs Kniegelenk. Beim Ellenbogengelenk ganz analog. Nur das Ellenbogengelenk ist meistens ein relativ gutmütiges Gelenk, das weniger Beschwerden macht. Kniebeschwerden sind viel häufiger. Deswegen habe ich da mehr drüber geredet. Streck dann die Beine in die Luft, die Arme in die Luft und rotier aus dem Schultergelenk und aus dem Hüftgelenk nach innen und außen. So als ob du eine Glühbirne in der Handfläche hast, die du in die Decke schraubst und in der Fußsohle hast. die du auch in die Decke schraubst. Und dann spürst du vielleicht auch hier wieder die helikalen Fasern übers Schultergelenk und übers Hüftgelenk gehen, spannen. Die sind wichtig, um das Hüftgelenk und das Schultergelenk gesund zu halten, helfen bei Verletzungen der Rotatorenmanschetten, bei Labrumverletzungen am Hüftgelenk, bei Arthrose in diesen Gelenken. Und dadurch, dass wir alle drei Gelenke in einem Zug machen, haben wir einen Synergieeffekt, weil die Helixfasern, die sind nicht nur über ein Gelenk, sondern die wickeln sich um den ganzen Arm und ums ganze Bein herum. Wenn du also eine therapeutische Übung machst für ein Gelenk, dann sind die anderen Gelenke gleich mit beteiligt. Dann streck die Arme und Beine in die Luft und jetzt heb die rechte Schulter, die linke Hüfte in die Luft, dann heb deine rechte Beckenhälfte mit der linken Schulter in die Luft und wechsel ein paar Mal. Immer diagonal heben. Versuch, dass deine Wirbelsäule mehr oder minder neutral am Boden liegt. Das wird nicht gehen. Die wird sich natürlich ein bisschen, aber die Idee ist jetzt nicht, die Wirbelsäule zu bewegen, sondern eigentlich willst du das Becken in sich verringern und diese helikalen Fasern weiter zu verfolgen, die Anbindung des Schulterblatts an den Rumpf und des Beckens an den Rumpf. Das sind tiefe Beckenbodenmuskeln beteiligt. An der Schulter ist es deutlich einfacher zu spüren, das Serratus anterior, der Nackenmuskel, die da an dieser Helix beteiligt sind. Also Serratus anterior hier und der Nackenmuskel hier. Es klang jetzt so, als wäre das der gleiche Muskel. Und dann haben wir also eine therapeutische Übung für den Beckenboden und für die Schulter, die aber im Kontext mit den anderen Helix-Übungen das Ganze, den ganzen Körper gesund erhält. Jetzt gib Handflächen und Füße zusammen, heb den Kopf hoch und dann dreh die Beine nach links, die Arme nach rechts, dann dreh die Beine nach rechts, die Arme nach links. Wieder geht es um helikale Fasern, die wir über den Körper ansprechen. Ja, von der einen Hüfte zur anderen Schulter, von der anderen Hüfte zur anderen Schulter. Wechsel immer von Seite zu Seite. Genau, mach weiter mit dieser Übung. Und wenn du spürst, es ist anstrengend hier oben, dann leg die Arme aus wie ein T, heb dann das Becken an, und zwar indem du die Beine einfach nur senkrecht nach oben schiebst. Wenn das ganz leicht geht, liegt es meistens daran, dass du die Beine über den Kopf drehst. Also schieb die Beine einfach nur senkrecht hoch, setz wieder ab und dann kipp zur Seite, wenn es zu anstrengend ist, mit gebeugten Knien. Stoppe dicht über den Boden, geh wieder nach oben. Bremse in der Mitte, heb das Becken an, setz es ab, geh zur anderen Seite. Geh nach oben, heb ab, setz es ab, geh zur anderen Seite. Geh nach oben, heb ab, setz ab, geh zur anderen Seite. Und wieder arbeiten wir mit den helikalen Fasern, die unseren Rumpf umhüllen und damit enorm wichtig sind für eine gesunde Wirbelsäule. Und ihr merkt vielleicht, wir haben jetzt schon eine ganze Weile geübt und haben noch keine einzige Dehnübung gemacht. Das kommt noch. Wir haben die Motorik gefördert, wir haben die Elastizität gefördert, die Ausdauer. Jetzt sind wir bei der Kraftaspekt. des Körpers und nicht irgendeine Kraft, sondern helikale Kraft, die ich für die wichtigste Kraft halte, für die Gesundheit. Ja, die Druck- und Zugrichtung im Körper, sicherlich auch schön, wenn du Dinge machen willst, aber für die Gesundheit ist es viel wichtiger, helikal zu arbeiten, also diagonal, rotierend. Dann bleib mit den Beinen in der Luft, heb den Kopf hoch, gib die Hände hinter den Kopf und dann senk dein linkes Bein, beug dein rechtes Knie, rotier den linken Oberschenkel innen, außen, beweg die Arme am rechten Bein vorbei. Ausatmen, geh in die Mitte, Schultern in die Luft, Kopf heben, Einatmung am linken Bein vorbei, rechtes Bein innen und außen rotieren. Ausatmen, geh in die Mitte, Einatmung, linkes Bein. Rotier die Hüfte vom gestreckten Bein. Das macht dann gleichzeitig wieder eine therapeutische Übung für das Hüftgelenk. Ja, ganz ähnlich wie das, was wir vorhin schon gemacht haben. Wir kombinieren es hier mit einer diagonalen Arbeit im Rumpf. Das ist übrigens die letzte anstrengende Übung für diese Yoga-Praxis. Also wenn du gerade sagst, oh, das ist echt anstrengend, dann kannst du dich freuen, ist schon die letzte anstrengende Übung. Noch einmal. Und dann streck die Beine in die Luft, gib die Arme an den Ohren vorbei. Und erstmals fangen wir an, den Atem zu kultivieren mit einem tiefen, rauschenden Geräusch. Vier. Und fünf. Nimm ein bisschen Schwung. Sapta Einatmung, komm in die Hocke. Ashta Ausatmung, verneig dich. Nava. Einatmung, ganzen Weg nach oben. Und Samasthiti Ausatmung, komm in die Mitte der Yogamatte. Einatmung. Die fünfte Qualität von Bewegung, die wichtig ist für Gesundheit, vielseitige Bewegung, ist Flexibilität. Ausatmung, verneig dich. Trini Einatmung. Hier tauche ich ein. Einen ganz traditionellen Ashtanga-Yoga-Ablauf, Chatwadi Ausatmung, Vierfüßlerstand. Pancha Einatmung, gehen die Rückbeuge und Chat Ausatmung, schieb dich in die Position des Hundes. Tief Einatmung. Weil das Ashtanga-Yoga hat hier ein ganz, ganz gutes Prinzip in der Tradition tief integriert. Wir dehnen uns, wir bleiben in der Dehnung. Etwa 30 Sekunden. Und gehen dann wieder weiter, bevor die Faszien hart werden. Aber bleiben lang genug, dass die Faszien sich verformen können. Und man nennt es Creeping-Effekt. Und wenn man zu lang bleibt, eben der Hardening-Effekt. Komm, Einatmung in die Mitte der Yogamatte. Ausatmung, Hände zu den Ellenbogen. Einatmung, hebt die Arme, ganzen Weg nach oben. Ausatmung, senk die Arme. Padangusthasana, Ekam, Einatmung, Füße auseinander. Ausatmung, fasst die großen Zehen, schaut zum Horizont. Und dann, Dreh, Ausatmung, roll dich nach unten. Spür die Länge in der Wirbelsäule, die rund werden darf. Streck die Beinrückseiten, schieb die Schulterblätter weit zur Seite und atme in den Rücken hinein. Atme ein und atme aus. Vier. Atme ein. Genieß die Dehnung in der dorsalen Faszie, also von der Fußsohle über den Rücken zur Augenbraue. Und fünf. Padahastasana, Ekam, Einatmung, Handflächen unter die Fußsohle. Dve, Ausatmung, verneig dich. Zweimal die gleiche Dehnung. Mit einer minimalen Bewegung dazwischen, man nennt es repetitives Dehnen. Ist deutlich effektiver, um die Faszien zu verformen, als nur statisch zu bleiben. 4 und 5. Einatmung, streck die Arme, langer Rücken. Ausatmung, bleib hier. Dann Hände zur Hüfte, Einatmung. Und Ausatmung, kommen die Mitte der Matte. Vinyasa, Ekam, Einatmung. Bei diesem repetitiven Dehnen, Dreh, Ausatmung. Es ist wichtig, immer wieder den Zug aus der Faszie zu holen mit einer Bewegung. Deswegen Gewicht auf die Hände. Chatwari, Ausatmung, Vierfüßlerstand. Pancha, Einatmung, wir bauen ihn dann wieder auf. Aber jetzt erstmal eine Bewegung. Ausatmung in den Hund. Sapta, Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte. Ashta, Ausatmung, verneig dich. Samasthe, dich ein und Ausatmung. Uttita Trikonasana, links vor, rechts zurück. Fersen auf eine Linie, rechter Fuß zeigt nach hinten, linker Fuß ist eingedreht. Becken kippen, Arme ausbreiten, Achselhöhlen nach oben, Ellenbeugen nach unten spannen. Po rausstrecken und dann geh vor dem rechten Oberschenkel. Achte darauf, dass dein Knie in die Richtung des Fußes zeigt, nach unten. Und fass dann mit der rechten Hand, wo immer du hinkommst, Schienbein oder Fuß und blick dem linken Arm hinterher. Wieder Achselhöhlen nach oben, Ellenbeugen nach unten. Tief atmen, spannen. 2. Es aktiviert diese Helix-Muskelfaszienzüge, die wir vorhin in der Übung schon, also in dieser Spezialübung schon aufgebaut haben, jetzt in einer mehr klassischen Yoga-Haltung. Und Trini einatmen, ganzen Weg nach oben, dreh die Füße ganz bewusst, Fersen auf eine Linie, Po rausstrecken, Arme ausbreiten und dann kipp dein Becken und fass mit der linken Hand dann zum linken Schienbein oder wenn du kannst, zum großen Zeh. Auch hier wieder Achselhöhlen nach oben, Ellenbeugen nach unten, also Powärts spannen. 2, 3, 4 und 5. Blick zum Boden. Parasriddhi Trikonasana, Ekam, einatmen, dreh dich wieder nach hinten zum rechten Fuß, setz jetzt die Füße breitbeinig, dass dein Becken quer stehen kann, der hintere Fuß ist deutlich eingedreht, Arme ausbreiten, Achselhöhlen zur Decke, Ellenbeugen Richtung Boden und dreh ausatmen, geh in den Segelflieger, stütz dann die linke Hand auf der Innenseite des Fußgewölbes ab, sodass die Finger weg vom Fußgewölbe zeigen. Folge mit dem Blick der rechten Hand nach oben und atme tief und vollständig. 1, 2, 3, 4 und Blick zum Boden. 5. Trini einatmen, ganzen Weg nach oben. Dreh die Füße ganz bewusst, Becken quer, hinterer Fuß deutlich eingedreht. Arme ausbreiten, Achselhöhlen zur Decke, Ellenbeugen zum Boden. Chatwari, geh nach vorne in den Segelflieger. Dann platziere die rechte Hand auf der Innenseite des Fußgewölbes, sodass die Finger weg davon zeigen. Linke Hand nach oben zur Decke strecken. Und atme, halte diese Spannung in den Armen und genieß die Dehnung. Wieder in den Beinen, auch diagonal über den Rücken gehend. 4 und 5. Blick zum Boden. Pancha einatmen, ganzen Weg nach oben. Samasthiti ausatmen, komm in die Mitte der Yogamatte. Vinyasa, Ekam einatmen. Heb die Arme. Dreh ausatmen, Hände zu den Ellenbogen, Kopf baumeln lassen. Drin. Gewicht auf die Hände, Fersen heben. Chatwari Ausatmung, Vierfüßlerstand. Panche einatmen, gehen die Rückbeuge weit im Herzen. Schatt ausatmen, schieb dich in die Position des Hundes. Anjaneyasana. Sapta einatmen, rechten Fuß nach vorne. Stützt die rechte Hand aufs rechte Knie, die linke Hand unter den linken Po. Wir werden diese Übung zweimal machen. Das ist auch schon die letzte Dehnübung für heute. Das ist in meinen Augen eine der effektivsten, schönsten Dehnübungen, weil wir die Rückseite des vorderen Beines dehnen, die Vorderseite des hinteren Beines dehnen, wir im Hüftbereich dehnen, da wo oft am meisten Festigkeit ist. Merkt ihr die Haltung? Wenn ich sie nämlich das zweite Mal vormache, mache ich eine Variante davon. Wenn die für dich nicht passt, komm zurück zu der Übung, die wir jetzt haben, auch in der zweiten Runde. Das könnten 5 Atemzüge sein. Ausatmung, Hände aufstützen. Einatmung, Po heben. Ausatmung, Vierfüßlerstand. Einatmung, Rückbeuge. Ausatmung, schieb dich in die Position des Hundes. Links nach vorne. Einatmung. Rechtes Knie aufstützen. Wenn du da am Knie Schwierigkeiten hast, dann geh weiter nach hinten mit dem Knie und zieh ein bisschen nach vorne. Und atme bewusst. Genieß die Spannung hier vorne über die Vorderseite des Oberschenkels, hinten über die Rückseite der Hüfte. Tief atmen, 3. Und wer Fragen zu den Übungen hat, ich bin nachher noch da für dich und beantworte die gerne. 3. 4. Und 5. Ausatmen, Hände aufstützen, einatmen. Oder auch Fragen natürlich generell. Ausatmung, warum wir nicht nur solche Übungen machen, sondern auch eben Kraftübungen, Ausdauerübungen, Elastizitätsübungen, koordinative Übungen. Am Schluss kommt noch was ganz anderes. Und hier nochmal eine kleine Wiederholung von Kraftübungen. Leg dich auf den Bauch, streck die Arme und Beine aus und paddel leicht mit den Armen und Beinen diagonal. Eine total altmodische Übung. Ich glaube, mein Großvater hat die schon gemacht. Trotzdem aus moderner Fasziensicht total sinnvoll, weil wir über Kreuz arbeiten, das heißt wieder diese den Körper umrundenden helikalen Fasern ansprechen. Wenn es anstrengend ist, mach einfach weiter. Weil was es anstrengend macht, ist meistens gar nicht, dass der Muskel erschöpft ist, sondern nur dein Kopf, der sich sagt, oh nee, ich will mich nicht anstrengen. Deswegen schalt einfach deinen Kopf aus und paddel weiter. Okay, dann Ausatmung, Vierfüßlerstand, Einatmung, Rückwärtsbeuge, Ausatmung in den Hund. Die letzte Dehnübung oder die zweite Runde Anjaneyasana. Einfach die gleiche Übung wie vorher. Oder wenn du willst, kannst du auch schauen, ob du das vordere Bein weiter vorstrecken willst. Dann wäre es ein Spagat. Tief atmen, 3. 4. Und 5. Ausatmen, Hände aufstützen, einatmen, Po heben, ausatmen, Vierfüßlerstand, einatmen in die Rückbeuge, ausatmen, schieb dich in den Hund, dann linken Fuß nach vorne, rechten Oberschenkel aufstützen. Ja. Gerne die gleiche Übung wie eben. Der Spagat ist nicht für jedermann und jeder Frau geeignet. Ja, deswegen einfach die gleiche Übung wie eben, wo du den vorderen Fuß aufstellst. Repetitives Dehnen heißt das Prinzip. Das heißt, wir machen die im Prinzip gleiche Haltung mehrmals hintereinander, damit du mehrmals diesen Creeping-Effekt auslösen kannst, dass die Verformung der Faszien. Bleiben aber nicht ewig, um den Hardening-Effekt zu umgehen. Und 5, stützt die Hände auf. Einatmung, Po heben. Ausatmung, Vierfüßlerstand. Einatmung in die Rückwärtsbeuge. Ausatmung in den Hund. Und dann komm in die schiefe Ebene, Einatmung und Ausatmung. Leg dich ab. Heb deine Beine und deine Arme für die zweite und letzte Runde und auch allerletzte Kraftübung heute. Pater, Bewegung ist dann gesund, wenn sie vielseitig ist. Und vielseitig kannst du auf verschiedene Weisen einschätzen. Eine Weise ist zu sagen, hast du alle Bewegungsarten, Bewegungsqualitäten, Koordination, Elastizität, Ausdauer, Kraft, Flexibilität und die Loslasskomponente, die jetzt gleich kommt, integriert. Dann ausatmen, Vierfüßlerstand. Einatmung in die Rückbeuge, Ausatmung in den Hund. Urdhva Dhanurasana, nochmal eine Flexibilitätsübung. Leg dich flach auf den Rücken ab. Ashtau, stell dann die Füße neben der Hüfte auf, die Arme ebenfalls neben dem Körper, so wie Kakteen. Und dann komm mit Nava-Einatmung, hebst du die Hüfte hoch. Und wenn du sagst, ah, das ist jetzt schon ganz schön viel, absolut perfekt, und du sagst, oh, die letzte Gelegenheit für eine Dehnung, dann kannst du die Arme neben die Ohren aufstützen und dich hochheben. Du darfst die Fersen heben. Gerade wenn du weniger beweglich bist, hilft das enorm und macht auch Sinn von der Spannungsverteilung im Körper. Tief atmen, 5 Atemzüge, 2, 3, 4 und 5. Noch einmal einatmen. Und dann ausatmen, senk dich ab. Paschimottanasana. Satte Einatmung, roll nach vorne. Ausatmung, streck die Beine nach vorne aus, zieh die Sitzhöcker nach hinten außen. Dann Ashtau, Ausatmung, fass zu deinen Füßen, so wie du hinkommst, egal wie. Einatmung, Nava, Ausatmung, geh. Erlaub dem Rücken und zu. Roll dich gerne über, wie die Dehnung sich gleichmäßig verteilt. Tief noch atmen, ist die letzte Übung, in der du den Atem noch kultivierst. Qualität des Loslassens. Einatmen, richte dich auf. Und ganz unbürokratisch 2 Loslassübungen für dich, jede 3 Minuten. Dann sind wir ganz pünktlich auch fertig. Ja, das ist mir immer ganz wichtig. Also bleib auch bitte, auch wenn es jetzt gerade ruhig wird und du sagst, ah, die letzten 3 Minuten, die kann ich mir sparen. Bleib noch bis zum Ende, bis wir gemeinsam das Mantra singen. Stütz die Ellenbogen ein bisschen vor den Schultern auf. Zieh dann deinen Körper ran. Und jetzt lass den Kopf los. Lass ihn einfach baumeln, schließ die Augen. Und lass bewusst deine Schulterblätter hinten abstehen. Lass bewusst den Atem verebben und los. Dein Gesicht hängen. Und zunächst wirst du wahrscheinlich gar nichts spüren. Wirst du denken, oh, was ist das für eine langweilige Übung? Aber je mehr du entspannst, du darfst sogar so fast einschlafen hier in der Übung, wirst du merken, wie das Gewicht des Kopfes umgelenkt über die Schultern die Wirbelsäule passiv langzieht und damit den Bandscheiben Raum gibt, sich vollzusaugen mit Nährstoffen. Solltest du in der Lendenwirbelsäule nicht die Länge spüren, sondern eine Kompression, überprüf nochmal, ob deine Schultern einen Hauch vor den Ellenbogen wirklich sind, dass der Kopf auch wirklich ziehen kann, passiv. Wenn das der Fall ist und du immer noch nicht die Länge spürst in der Lendenwirbelsäule, sondern einen unangenehmen Druck, leg dir einfach irgendwas unter den Bauch. Da tut schon ein gefaltetes T-Shirt oder eine Yogamatte einmal falten. Und dann ist der Druck normalerweise weg. Ich bin jetzt mal still für so eine Minute, dass du komplett loslassen kannst. Auch der Nackenmuskel kann loslassen. Und dann zieh dich nach hinten in eine kniende Haltung, wo du die Ellenbogen aufstützt. Vor dir die Knie etwa mattenbreit. Wahlweise das Kinn auf dem Boden oder die Stirn. Wahlweise die Hände vorne auf dem Boden. Oder ich finde es viel angenehmer, sie zu falten und am Kopf zu haben. Aber das ist unterschiedlich. Vielleicht ist es für dich auch vorne angenehmer. Schließ die Augen und lass los. Loslassen ist die sechste Qualität menschlicher Bewegung, an der du Vielseitigkeit definieren kannst. Wieder passiert was ganz anderes. Bleib in der Haltung, auch wenn ich rausgehe in deinem Körper. Jetzt führt die Entspannung dazu, dass Myofibroblasten sich deaktivieren und dein Fasziennetz weich wird. Und dieses weiche Fasziennetz ist wichtig, auch für die Gesundheit. Das Fasziennetz verhärtet sich umgekehrt, wenn du viel Stress hast. Das ist jetzt ein Kurzurlaub für deine Faszien. Lass einfach los und lass dich schmelzen in die Haltung hinein. Komm dann wieder langsam in den aufrechten Sitz, schließ die Augen. Kann einfach ein kniender aufrechter Sitz sein. Dreh dich zu mir und zu den anderen Praktizierenden. Und vielleicht
fühlt sich jetzt Körper und Geist harmonisch an, in Balance angekommen bei dir. Gib die Hände vom Herzen zusammen, atme ein und gemeinsam. Oh. Lausch. Ksharam pradhanam amrita ksharam harach. Gemeinsam. Ksharam pradhanam amrita ksharam harach. Ksharatmanav ishate deva ekach. Ksharatmanav ishate deva ekach. Tasya pityanat yochana tatva bhavat. Tasya pityanat yochana tatva bhavat puchaschante vishvamaya nifritich puchaschante vishvamaya nifritich. Om shanti shanti shanti. Paramadevatabhyo namah, Paramarishabhyo namah, namaste. Ja, ich hatte großen Spaß mit dir bei dieser Yoga-Praxis, in der ich versucht habe, eine vielseitige Bewegung mit dir zu teilen, nämlich die verschiedensten Qualitäten von Bewegung. Und aus therapeutischer Sicht ist meine Erfahrung, das ist ein bisschen eine deprimierende Erfahrung, ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit gesunder Bewegung und das Ergebnis ist, letztendlich in 5 Sätzen zusammenzufassen und einer davon ist, Bewegung ist dann gesund, wenn sie vielseitig ist. Wenn Menschen Beschwerden haben in ihrem Körper, dann liegt es oft daran, dass das, was sie machen in ihrer Aktivität, nicht vielseitig ist. Das heißt, es fehlt eine Qualität. Ja, und es kann die Koordination sein, es kann die Elastizität sein, es kann die Kraft sein, es kann die Ausdauer, die Kraft, die Flexibilität und es kann die Entspannung, diese Loslasskomponente sein. In dieser Reihenfolge haben wir es in dieser Stunde gemacht und deswegen habe ich die jetzt auch in dieser Reihenfolge aufgezählt. Und dann ist es oft hilfreich zu finden, welche Komponente fehlt in deinem Bewegungsspektrum und die dann in deiner Yoga-Praxis bewusst zu kultivieren und zu entwickeln. Ja, ich hoffe, das hat dich inspiriert und ich gebe zu, es sprengt ein bisschen den Rahmen von dem, was wir oft glauben, dass Yoga wäre. Aber historisch gesehen hat sich die Technik des Yogas immer verändert. Ja, seit 3000 Jahren gibt es Yoga und ich dachte da als Jugendlicher, als ich anfing mit Yoga, meine Mutter war schon Yogalehrerin, ja, als ich fing als Kind an, dachte ich, vor 3000 Jahren haben Leute auf einer Gummimatte den Sonnengruß gemacht und das Dreieck. Aber das stimmt natürlich nicht. Was die Yogis gemacht haben, hat sich verändert und hat sich angepasst an das, was die Menschen damals über den menschlichen Geist und den menschlichen Körper verstanden haben und wussten. Das Ziel von Yoga, das ist seit 3000 Jahren mehr oder minder gleich. Es geht darum, einen klaren Geist zu entwickeln und seit etwa 1000 Jahren geht es auch darum, einen balancierten Körper zu entwickeln, weil das zusammenhängt, Körper und Geist. Aber die Techniken haben sich verändert. Und deswegen, wenn ich hier jetzt Übungen mache, die du vielleicht nicht als Yoga-Technik kennst, sehe ich mich da ganz in der Tradition der Yogis, die schon immer das genutzt haben, was nach dem jeweiligen Wissen über den menschlichen Körper und über den menschlichen Geist dazu geführt hat, diese Balance zu entwickeln. Ja, dann schaue ich mal, was es hier für Fragen gibt und beantworte die dann auch wieder. Genau.
Ich bin auch wieder dabei.
Genau. Sehr schön, Ingrid. Ich habe hier schon eine Frage.
Soll ich die Fragen vorlesen und du antwortest einfach?
Ich habe sie schon vor mir.
Super schöne Möglichkeit. Es ist gut, wenn du die Fragen vorliest oder ich, weil das wird ja aufgezeichnet und dann wissen die Leute nicht, was die Frage war.
Die nächste Frage verstehe ich eh nicht. Deswegen kann ich sie nicht vorlesen, weil da fehlt für mich das Verb in dem Satz. Aber vielleicht postet es derjenige nochmal.
Ich verstehe das so, dass sie mal hingefallen ist auf den Boden.
Ich verstehe. Naja.
Ja, da ist keine richtige Frage, das stimmt.
Also dieses Federn, diese Qualität von Federn, das war also das Zweite, was wir gemacht haben in dieser Stunde, diese Elastizität, ist für mich eine richtige Revolution gewesen, als ich es entdeckt habe. Diese Elastizität führt dazu, dass dein ganzes Fasziennetz federt und dein Verletzungsrisiko geringer wird. Ja, und das hat mich gewundert, dass schon als Sportmediziner, ja, da gibt es sogar Studien dazu, die das zeigen. Die zeigen, dass Leute, die sich regelmäßig dehnen, sich häufiger verletzen als Leute, die das nicht machen. Ja, dann denkt man, oh, was mache ich denn dann im Yoga? Ich dehne mich so viel. Das liegt daran, dass wenn du deine Kollagenfasern dran ziehst und sie lang ziehst, dazwischen die elastischen Bausteine verloren gehen. Und deswegen wirst du zwar flexibler, aber das ganze Netz wird spröder und dann, wenn du unfreiwillig einen Spagat machst, hinstürzt oder dich wo festhältst oder eine Tasse schnell greifst oder so, dann kannst du dir was reißen. Und diese federnden Komponenten, diese federnden Übungen bauen diese elastischen Bausteine wieder ein und reduziert das Verletzungsrisiko. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Auch viele Leute haben dann, wenn man länger Yoga übt, dann hat man so das Phänomen, oh, man beugt sich vor. Und wie komme ich denn aus der Vorbeuge wieder raus, fragen mich dann viele. Ja, das ist so ein Zeichen, das Fasziennetz hat zu wenig Elastizität. Ja, wenn du in die Vorbeuge gehst und dann, wenn du rausgehst, erstmal 3 Minuten brauchst, um wieder aufrecht zu stehen oder in der Rückwärtsbeuge bist und wenn du rausgehst, erstmal 3 Minuten brauchst, um wieder aufrecht zu sitzen. Wenn dein Fasziennetz elastisch ist, gehst du in die Rückwärtsbeuge und gehst raus und bist sofort wieder in der ursprünglichen Form, weil dein Netz elastisch ist. Wenn du nur flexibel bist, verformst du dich, aber wenn du wieder raus willst, ist dein Netz noch, also dein Fasziennetz noch verformt und du kommst nicht raus. Also das sind so diese Symptome, die ganz viele Yogis haben oder diese Entzündungen in den Faszien, die viele Yogis mit der Zeit entwickeln, wenn man zu viel dehnt und eben nicht die elastische Komponente dazu macht. Genau, das Angebot, Dorothee, das ist völlig frei. Also diesen Gutschein, da ist auch kein Abo oder irgendwas dran gebunden. Natürlich freue ich mich, wenn ihr nach den 10 Tagen Mitglied werdet bei uns, ab 9 € pro Monat, also das ist nicht so teuer. Oder die Live-Mitgliedschaft für die Live-Stunde 39 €, aber die 10 Tage sind einfach frei, die kannst du alle Stunden besuchen, alle Videos, also alle aufgezeichneten Stunden mitüben. Da ist also nichts, wo du dich verpflichten müsstest. Und es endet einfach nach 10 Tagen automatisch. Ich denke, du kriegst wahrscheinlich irgendeine Mail am Ende, die es dir vorschlägt, doch weiter Mitglied zu sein. Aber es ist nicht, dass du da irgendwo mit dem Gutschein schon dafür verpflichtet bist oder so. Ja.
Bei den Fragen und Antworten ist noch eine Frage, hast du gesehen?
Die 6 Qualitäten. Könntest du bitte nochmal die 6 Qualitäten von Bewegung nennen? Die 6 Qualitäten von Bewegung sind Koordination. Damit sind wir gestartet. Und Koordination ist vielleicht sogar die wichtigste Qualität für Gesundheit. Die 2. Qualität ist dann Elastizität, also die Reihenfolge, ist halt die Reihenfolge jetzt von der Stunde. Die 3. war dann die Ausdauer. Da haben wir die unbeliebteste Übung gemacht, diese, nennen wir sie, yogischen Burpees. Dann haben wir eine Kraftqualität gehabt, da haben wir helikale Muskeln gekräftigt. Dann haben wir Flexibilität gemacht und dann haben wir Loslassen gemacht, also Loslassen, Entspannung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich achte darauf, dass ich jeden Tag alle 6 Qualitäten mindestens einmal anspreche.
Ja, ich glaube, du hast uns da sehr wertvolles Wissen geschenkt. Alle Yoga-Lehrer, aber auch Yoga-Praktizierenden, die nicht so viel Wissen haben.
Ich sehe gerade noch eine Frage hier von der Vanessa, wenn wir noch Zeit haben.
Ja, haben wir noch.
Ne? Gibt es ein bestimmtes Krafttraining, das du neben Yoga empfiehlst? Ich finde, die Frage ist ein Missverständnis. Yoga sind nicht Dehnhaltungen, sondern Yoga sind Übungen, die uns körperlich und geistig in Balance führen sollen. Das ist für mich Yoga. Und ich nutze also Übungen, die mich körperlich und geistig in Balance führen. Das heißt, ich mache als Yoga-Praxis mache ich kräftigende Übungen und dehnende Übungen. Ja, manche definieren und sagen, Yoga, das ist das, was BKS Iyengar 1950 in seinem Buch Licht auf Yoga fotografiert hat. Das ist nicht meine Definition. Das ist eine durchaus legitime Definition, kann man so sehen. Dann kann man sagen, oh, ich mache Krafttraining und Yoga. Das heißt, ich mache Krafttraining, gehe ins Fitnessstudio und mache Yoga. Das heißt, ich mache die Übungen, die Iyengar 1950 fotografiert hat. Mein Verständnis von Yoga ist was anderes. Ich widme mir am Tag eine Stunde Zeit, in der ich Übungen mache, die mir körperlich und psychisch gut tun. Und in dieser einen Stunde mache ich also Übungen, durchaus auch welche, die Iyengar fotografiert hat in den 50er Jahren, haben wir jetzt auch gemacht, das Dreieck zum Beispiel und das gedrehte Dreieck und so. Aber ich mache auch Übungen, die nach einem modernen bewegungsphysiologischen Aspekt sinnvoll sind. Auch, und dazu gehören definitiv auch kräftigende Übungen. Und kräftigende Übungen zum Beispiel, die wir jetzt gemacht haben, die sind ganz toll. Aber kräftigende Übungen, man kann auch Liegestützen, Kniebeugen, rudernde Bewegungen, Bauchlage oder also da gibt es so unendlich viele Übungen, die auch kräftigen, Bewegungen aus der Plank Pose. Da kann man natürlich sagen, was ist vielseitig? Vielseitig heißt, rein statische Übungen sind nicht vielseitig, sondern du brauchst auch dynamische Übungen, Statik und Dynamik. Das ist auch wieder so eine Sache, wo man sagt, ah, was ist vielseitig? Wenn du auch die Bewegungstempo immer gleich hast, ist es auch nicht vielseitig. Ja. Ja, also zusätzlich zu den kräftigen Aspekten, ich baue da Übungen ein. Ja. Also ich nutze Yoga-Übungen, die kräftigen. Und da gibt es unendlich viele, Vanessa. Ja. Also unendlich viele Übungen, die da Teil meiner Yoga-Praxis sind, auch kräftigende Übungen. Und du kannst auch Hilfsmittel nehmen. Also ich mache zum Beispiel auch Übungen hängend an Ringen. Die könnte ich auch hierher zaubern, die hängen nämlich über mir. Oder an einem Aerial-Tuch hängend. Oder ich habe auch so Indian Club Bells, mit denen ich Dinge mache. Unterrichte ich jetzt relativ selten, weil das müsste sich erstmal jemand quasi auch bauen. Das ist einfach, kommt aus Indien. Zeitgleich mit Krishnamacharya hat dann Professor Iyer damit gearbeitet. Ganz tolle Übungen, die einfach, du nimmst letztendlich eine schwere Keule, also es tut schon eine Wasserflasche mit einem länglichen Griff und machst dann mit dieser Keule Bewegungen. Und das Nette daran ist, dass es eben sehr dreidimensional den Körper bewegt und aus verschiedenen Richtungen auch die Kraftkomponente macht. Also sowas kann auch Teil einer Yoga-Praxis sein. Und ich mache zum Beispiel auch ganz, ganz simple Kniebeugen oder einbeinige Kniebeugen als Teil meiner Yoga-Praxis. Ja, auch ganz simple Liegestützen. Ja, ist gut. Ja, weder meine Kniebeugen noch meine Liegestützen sind jetzt so ganz simpel. Meistens bringe ich noch irgendeine drehende Komponente mit rein, um eben nicht nur einfach die lineare Richtung zu haben, sondern noch drehende Aspekte drin zu haben, weil die für die Gesundheit sehr, sehr wichtig sind.
Da habe ich vielleicht noch eine Frage.
Erzähl.
Was ist denn dann der Unterschied für dich zwischen Sport und Yoga-Praxis? Also
das Ziel.
Das Ziel einfach, dass du die Ausrichtung hast und eine Intention und dass du dahin willst.
Naja, die Intention ist eine andere. Laut Duden ist, oder laut einer Definition von Sport, die im Sportstudium, also ich habe zwar selber nicht Sport studiert, ich habe Medizin studiert, habe aber viel auch Sportvorlesungen besucht, weil ich bin ja Sportmediziner. Und eine Definition von Sport aus dem Sportstudium ist, dass Sport selbstzweckhaft ist. Das heißt, du läufst, um im Laufen besser zu werden. Oder du dehnst dich, um flexibler zu werden. Das ist Sport. Im Gegensatz zu einem Beruf. Und viele Yogis machen nicht Yoga, sondern Sport. Ja, die gehen auf die Yogamatte, um flexibler zu werden. Das hat nichts mit Yoga zu tun. Das ist einfach Sport.
Ja.
Das Zweite, was man definieren könnte, ist Beruf. Du machst etwas, um etwas anderes dadurch zu erreichen, und zwar etwas anderes Materielles dadurch zu erreichen, Geld zu verdienen. Ja, zum Beispiel, du dehnst dich, um deinen Hut vor dir aufzustellen und Geld zu kriegen, weil du das in der Fußgängerzone machst. Oder weil du im Zirkus arbeitest und dich dehnst. Dann machst du auch kein Yoga, sondern du bist Berufsakrobat, der sich dehnt und Geld verdient. Viele Leistungssportler sind eigentlich nicht Sportler, sondern das ist ein Beruf. Ja, die, so Marathonläufer, also gerade so diese Topläufer, die laufen oft auch ja, aus Afrika, die haben sonst wenig Geld, haben das Talent für Laufen, die laufen einfach einen Marathon, um das Preisgeld zu kriegen. Und das ist einfach ein Beruf. Ja, so wie ein anderer am Fließband steht und sagt, ich hämmere, damit ich am Monatsende mein Geld habe, sagt er, ja, ich mache meinen Lauf fürs Preisgeld. Das ist ein Beruf. Und Yoga hat als eine andere Ausrichtung, nämlich es geht darum, Balance zu finden mit mir. Also es, und ja, viele Yogis sind also Sportler eigentlich oder berufstätig. Ja, du machst eine Yoga-Haltung, um ein Instagram-Foto zu machen, damit dein Yogakurs voll ist. Dann ist es ein Beruf, dann ist es nicht Yoga. Und es geht im Yoga nicht darum, wie flexibel du bist oder wie viel Geld du mit den Instagram-Fotos verdienst, sondern dass du, während du es machst, Balance findest. Und das ist für mich der große Unterschied. Das heißt, viele, die joggen gehen, machen vielleicht mehr Yoga als Yogis, die das nur machen, um bei Instagram ein tolles Foto zu machen. Eine zweite Komponente gehört zum Yoga auch dazu, und dann sind die Jogger wieder raus, die um den Baggersee joggen, um den klaren Geist zu kriegen. Zum Yoga gehört auch die Verbindung mit der Tradition. Also nur jetzt zu sagen, es geht mir um den klaren Geist, das haben auch viele Hobby-Jogger. Ne? Die joggen, wollen einen klaren Geist haben. Wenn die allerdings sagen, ah, ich jogge für einen klaren Geist und das ist meine Yoga-Praxis, dann machen sie wirklich Yoga. Wenn sie sagen, ich jogge um den Baggersee für einen klaren Geist, dann ist es auch gut, aber dann ist es nicht Yoga, weil sie es nicht Yoga nennen, weil sie nicht sich verbunden fühlen mit der yogischen Tradition. Ja, und dementsprechend kann alles zum Yoga werden, das dieses Ziel hat und die Verbindung zu der yogischen Tradition hat. Ja.
Dankeschön.
Supi.
Dann war es das für heute. Schön, dass du dabei warst.
Danke dir.